Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
11:03, DRS 2, Reflexe. Isabel Graf ist eine der faszinierendsten Figuren in der Kunstszene der Gegenwart. Sie ist Mitbegründerin von Texte zur Kunst, einem der wichtigsten Magazine zur aktuellen Kunst. Daneben unterrichtet sie an der Städelschule in Frankfurt die angehenden Künstlerinnen und Künstler und sie schreibt Bücher. Ihre letzte Publikation heißt Der große Preis – Kunst zwischen Markt- und Celebrity-Kultur. Diese ist gerade zu dem Zeitpunkt erschienen, als im Zuge der Finanzkrise die Blase des Kunstbooms implodierte. Gabriela Christen hat sich mit Isabel Graf zu einem Gespräch über die besondere wahre Kunst und die Auswirkungen der Krise getroffen.
Isabel Graf hat mich in Berlin ins Hotel Regens bestellt und ich bin keineswegs an einem szenigen Ort, sondern in einem Grand Hotel der alten Schule gelandet. Offener Kamin mit Feuer, Stilmöbel mit Samtbezügen und unglaublich dezente Kellner im schwarzen Anzug. Überraschend für mich, weil ich von Isabel Graf anderes, trendigeres erwartet habe. Als sie verspätet von der Kinderkrippe kommt, wo sie ihre kleine Tochter abgegeben hat, frage ich sie deshalb zuerst, warum wir uns im Hotel Regens treffen.
Ja, also erstmal bin ich keine Freundin des modernistischen, Donald Judd-haften Künstlerhotels. Ganz im Gegenteil, das hasse ich. Also ich habe wirklich gegen soliden Luxus, wenn es um Hotels geht, nichts einzuwenden. Und hier finde ich es besonders nett, weil hier kein Mensch ist. Und man kann hier sehr gepflegt Tee trinken, sich unterhalten, mehr oder weniger entre nous sein, sich ein wenig aus der Welt gefallen fühlen. Deswegen suche ich dieses Hotel auch sehr gerne mit meiner kleinen Tochter auf und meide eigentlich eher die Hotels, die sozusagen als modisch oder schick oder künstlerisch informiert gelten.
Die zweite Frage, die mir im Gespräch mit der Kunsthistorikerin unter den Nägeln brennt, betrifft ihr Buch oder besser gesagt den Zeitpunkt des Erscheinens dieser Publikation. Kunst zwischen Markt- und Celebrity-Kultur, ein großes Thema während dem letzten Jahrzehnt eines unglaublichen Kunsthypes und der explodierenden Preise, ist genau zum Ende dieses Booms erschienen, nämlich in dem Moment, wo die Börsen weltweit gecrashed sind und es auch bald klar war, dass sich die Kunstwelt diesem Strudel nach unten nicht entziehen kann. Ist das Buch für Isabel Graf nun bereits überholt? Kaum ist es erschienen?
Also wenn das Buch obsolet wäre, wäre ich sehr traurig. Nein, ich glaube, dass die Perspektive, aus der heraus ich dieses Buch geschrieben habe, ist natürlich die Perspektive des Kunstbooms. Und das erste Kapitel heißt ja nicht von ungefähr der Siegeszug des Markterfolgs. Und da geht es genau um die Beobachtung, dass es in der Kunstkritik die Tendenz gibt, Preise mit künstlerischer Gelungenheit zu verwechseln. Und das ist natürlich eine Beobachtung, die in Boomzeiten erst wirklich manifest wird. Andererseits denke ich, dass man den Boom wirklich erst verstehen kann aus der Distanz. Und in dem Moment, wo er zur Vergangenheit angehören zu scheint, ist es natürlich umso interessanter, sich mit ihm zu beschäftigen. Also deswegen war mir die Tatsache, dass mein Buch gleichsam jetzt schon historisch ist, eigentlich ganz recht. Das ist sozusagen die Studie eines jetzt schon historischen Phänomens.
Ihre These ist ja, dass die boomende Wirtschaft, die in den letzten Jahren auch bezüglich der gesamten Gesellschaft natürlich eine viel größere Wirkung auch entfaltet hat, dass die den Kunstmarkt und das ganze Kunstsystem in den letzten 10 Jahren auch so ganz maßgeblich verändert hat. Gleichzeitig hat die Kunst aber natürlich immer doch noch so quasi die Aura um sich, dass sie eigentlich frei ist und dass sie sich eigentlich gerade auch irgendwie so unbeleckt von ökonomischen Zwängen eigentlich entwickeln kann und auch entwickeln soll. Wieso konnte der Markt denn aus Ihrer Sicht einen so großen Impact, eine so große Bedeutung für die Kunst überhaupt gewinnen?
Um das zu verstehen, muss man sich angucken, wie ja nicht nur der Kunst- und Kulturbereich, sondern sämtliche gesellschaftlichen Bereiche ökonomisiert und von einem ökonomischen Imperativ geleitet wurden. Dass die Bereitschaft dazu bestand, jetzt im Kunstbereich selbst, sich ökonomischen Sachzwängen derart zu unterwerfen, also man denke nur an die Museen, die zu Unternehmen mutierten und dergleichen mehr. Also warum die Bereitschaft bestand, sich dermaßen von ökonomischen einem ökonomischen Profitdenken und Effizienzdenken leiten zu lassen. Ich glaube, die Antwort liegt wieder in diesem idealistischen Gedankengut, weil man an die Kunst als das andere des Marktes glaubt, weil man an diesem Gedanken so sehr festhält, dass Kunst nichts mit dem Markt zu tun hat, kann man auf einer anderen Ebene ihre Vermarktung vorantreiben.
Sie zeigen aber gleichzeitig natürlich die großen Auswüchse, die diese Dominanz des Marktes auf die Kunst selber auch genommen hat. Also ihr Beispiel ist zum Beispiel Andreas Gursky, dessen Werke eigentlich nicht mehr in ästhetischen Kategorien oder als qualitative Kunst beschrieben werden, sondern eigentlich nur noch über die Auktionsergebnisse. Wie ist es denn möglich, dass man gerade eigentlich auch bei einem breiten Publikum wirklich Kunst geschätzt hat, sobald sie mindestens ein bisschen mehr als 1 Million oder so gekostet hat?
Ich habe mir die Frage gestellt, ist diese Bereitschaft, den Preis eines Kunstwerks oder sagen wir mal den Auktionsrekord mit einer Art kunstkritischen Bezifferung zu verwechseln, ist die Bereitschaft neu? Und dann habe ich festgestellt, als ich mich mit einem Künstler wie Gustave Courbet befasst habe, nein, das ist nicht neu. Auch Courbet hat ja in einem Brief festgehalten, dass die Preissteigerung seiner Bilder durchaus dazu geführt habe, dass das allgemeine Publikum, so drückte er es aus, seine Kunst jetzt endlich respektieren würde. Der Unterschied zu heute ist nur, dass damals im 19. Jahrhundert, im späten 19. Jahrhundert, war es das allgemeine Publikum, das sich von Preisen beeindrucken ließ und nicht die Fachleute. Und das hat es meines Wissens vor 10 Jahren, wo zumal das deutsche Feuilleton eher marktkritisch, wenn nicht gar marktphobisch ausgerichtet war, nicht gegeben.
Sie zeigen ja auch sogar Beispiele, wo Künstler sich genau dieser Mechanismen eigentlich annehmen in ihrem eigenen Werk. Zum Beispiel Damien Hirst mit seinem berühmten Skull, der eigentlich diesen Materialwert eines Kunstwerkes, also die Diamanten, die er auf einen solchen Totenkopf irgendwie appliziert hat, als den eigentlichen Wert eines Kunstwerkes herausstellt. Hat das nicht was sehr Perverses an sich?
Na, für mich ist das eigentlich das genuin Interessant an dem Skull von Damien Hirst, dass er letztlich zurückgeht auf eine Technik, wie man sie schon bei Renaissance-Künstlern findet, dass nämlich qua Materialwert der Gesamtwert der künstlerischen Arbeit angehoben wird. Also auch Renaissance-Künstler haben teures Blattgold im Hinblick auf die dadurch möglicher werdende Preissteigerung und die Legitimation des Preises verwendet. Denn wenn der Preis eines Kunstwerks sich letztlich nicht rechtfertigen lässt oder wenn nur mit seinem idealen oder ideellen Wert, wenn der Preis also auf Preislosigkeit fußt, dann ist der Materialwert eine Art Mittel und Methode, um diesen Preis doch wieder scheinbar objektiv zu rechtfertigen. Sind die Produktionskosten. Die Produktionskosten waren so und so hoch. Die Diamanten haben so und so viel gekostet. Deshalb muss mein Schädel so und so viel Millionen kosten. Und das hat Damien Hirst in einem Interview ja auch genauso gemacht. Und das finde ich schon eigentlich ganz interessant.
Wie ist es denn bei Kunstwerken, die jetzt nicht aus Diamanten bestehen? Es gibt ja sehr viele andere Künstler, eben gerade die Fotokunst, die großformatige deutsche Fotokunst der 90er, also seit den 90er Jahren, die zum Beispiel so exorbitante Preise erreicht hat. Wie entstehen denn solche Preise, die eigentlich, Sie sagen selber, nicht wirklich zu rechtfertigen sind, weder von einem Materialwert her, noch wirklich, also im Vergleich mit anderen, vielleicht ähnlichen fotografischen Arbeiten?
Es wäre anmaßend von mir zu behaupten, dass ich erklären könnte, wie solche Preise entstehen, weil es ist ein sehr komplexer Vorgang und der hat eher etwas damit zu tun, dass der Markt, der Kunstmarkt, wie andere Märkte auch, ein Networking-Markt ist, der Markt ist sozusagen immer da, wo Leute miteinander herumstehen, miteinander interagieren, reden, Werturteile abgeben. Also das sind Wertbildungsprozesse, so würde ich es nennen, die zu einem Konsens darüber führen, dass diese Arbeit jetzt der Rede wert ist.
Früher hat man ja von einem so eigentlich ganz klaren System gesprochen, dass es so ein Netz von Galerien und Museen gab, die sich Künstler, Künstlerinnen weitergereicht haben, um so Künstlerfiguren, also Künstler-Celebrities eigentlich zu schaffen und damit auch die Preise zu schaffen. Sie aber sagen ja eigentlich, dass diese ganze Marktdominanz in den letzten Jahren, dass die auch dieses ganze Kunstsystem sehr stark verändert hat. Also das Verhältnis zwischen Sammlern, Galeristen und Künstlerinnen und Künstlern. Können Sie erklären, wie das passiert ist?
Also ich denke, dass sich das Kunstsystem strukturell und personell verändert hat. Einerseits kann man, glaube ich, nicht mehr davon reden, dass wir es mit dem zu tun haben, was die Soziologen Harrison White als Critic-Dealer-System bezeichnet haben. Also ein System, in dem der Händler in Zusammenarbeit mit dem Kritiker den Künstler sozusagen auf die Tagesordnung setzt. Ich denke, dass der Kritiker zwar entscheidend ist, um die Grundlage zu schaffen, dass überhaupt der Eindruck besteht, dass die künstlerische Arbeit so etwas wie Bedeutung generiert. Und diese Bedeutungsproduktion wird ja von der Kunstkritik betrieben. Aber die Kunstkritik ist auf der Ebene der Marktsetzung weniger ausschlaggebend, als sie es meinetwegen noch in den 50er Jahren war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Sammler, der meinetwegen überlegt, ob er Damien Hirst ersteigern soll, vorher Texte zur Kunst liest und sich ausführlich mit einem Artikel über Damien Hirst befasst, um dann zu entscheiden, ob er diese Ersteigerung wirklich tätigen wird oder nicht. Also das an der Stelle spielt Kunstkritik keine Rolle. Sie ist aber dennoch entscheidend, wenn es darum geht, die Behauptung, dass eine künstlerische Arbeit bedeutungsvoll sei, überhaupt in die Welt zu setzen. Meine These im Buch ist nun, dass sich das Dealer-Critic-System abgelöst wurde durch etwas, was ich Dealer-Collector-System nenne. Also an die Stelle des Kritikers ist sozusagen der Sammler getreten. Viele sprachen in den letzten Jahren auch vom Sammlermonopol. Also die Sammler sind sehr viel wichtiger geworden, wenn es um die Frage geht, welche Künstler gelten als wichtig und haben in vielerlei Hinsicht die Rolle des Kritikers ersetzt. Genau dasselbe gilt auch für den Kurator. Was ich anfangs sagte, dass der Kunstbereich ebenso ökonomisiert worden ist wie andere soziale Bereiche, das lässt sich jetzt daran ablesen, dass die Profile der einzelnen Akteure sich auch verändert haben. Und darin liegt nun die personelle Veränderung. Wir haben es ganz oft mit multiplen Persönlichkeiten zu tun, wenn man so will. Mit Leuten, die unterschiedliche Funktionen in sich vereinen, die sich früher einander widersprochen hätten, wo man früher von einem Interessenkonflikt geredet hätte.
Wie zum Beispiel?
Es gibt sehr viele Sammler, die zugleich Dealer sind. Ich spreche vom Typus des Sammler-Dealers. Es gibt erstaunlich viele Kritiker, die zugleich Berater, Kuratoren oder sogar Künstler sind. Das ist nichts, was ich jetzt moralisch verwerflich finde. Ich selber bin von solchen Kompetenzerweiterungen, wie ich es nenne, nicht frei. Aber ich denke, es ist wichtig, darüber nachzudenken, erstmal, woher das rührt. Und es rührt von ökonomischen Zwängen her, die dazu führen, dass sich der Einzelne mit unterschiedlichen Angeboten konfrontiert sieht, die man nicht mehr ablehnen kann. Angebote, die man früher verworfen hätte, weil man sie als ungemein kompromittierend empfunden hätte und weil sie die kritische Glaubwürdigkeit jetzt im Falle des Kritikers gefährdet hätten.
Können Sie so ein Beispiel machen, was so eine kompromittierende Aufgabe gewesen wäre für Sie?
Für mich persönlich? Ja. Naja, also ich denke, wenn ich jetzt von einem Unternehmen, sagen wir mal der Deutschen Bank, gefragt würde, ob ich sie nicht beraten könnte in der Zusammenstellung von einer Sammlung für Gegenwartskunst. Ein Szenario, das im Moment äußerst utopisch anmutet, da bekanntlich wir es mit einer massiven Bankenkrise zu tun haben. Deshalb finde ich das jetzt auch gut, so ein utopisches Szenario hier zu entwickeln. Dann wäre das für mich zwar durchaus verlockend, ich würde also viel Geld verdienen, aber letztlich würde ich persönlich hier eine Grenze ziehen und Nein sagen. Denn ich könnte ja sozusagen nicht mehr über eine Kunstmesse gehen und nachdenken über das, was ich da sehe und kritische Einwände erheben gegen das, was ich da sehe, ohne dass mir von allen Seiten sozusagen Angebote gemacht würden für Arbeiten, die ich doch bitte für die Deutsche Bank kaufen soll. Also das wäre durchaus kompliziert. Und dasselbe gilt, wenn ich jetzt morgen aufwachen würde, wie es viele Kritiker tun und beschließen würde, ich bin jetzt Kuratorin. Dann würde ich den Künstlern gegenüber, mit denen ich in einem Spannungsverhältnis oder verstehe, dann wäre ich plötzlich eine ganz andere Instanz für die, die ihnen nämlich auch eine Ausstellungsmöglichkeit erhofft. Also das wäre weniger kompromittierend, denke ich, als die Deutsche Bankgeschichte, aber es ist auch nicht ohne. Und wozu ich nur immer aufrufe, ist dazu, diese Interessenkonflikte zumindest thematisch zu machen, was kein Mensch tut.
Wir kommen jetzt noch zu diesem zweiten Teil Ihres Buches. Es geht ja nicht nur um Markt, sondern um die Celebrity-Kultur, die gleichzeitig auch so einen großen Einfluss auf die Kunst gehabt hat. Das Titelbild Ihres Buches ist ja lustigerweise auch kein Kunstwerk, sondern eine Werbeaufnahme von Chanel. Was hat dieses Celebrity-System mit dem aktuellen Kunstbetrieb zu tun?
Erstmal zum Cover, das ist eine Original-Chanel-Werbung. Ein Foto von Karl Lagerfeld, das die Chanel-Boutique in Soho zeigt, in New York. Früher ja zentrales Galerienviertel, mittlerweile aber Fashion District. Und man sieht ein international sehr bekanntes Model, Daria heißt die, die sozusagen mit Chanel-Ketten und Logos behängt dort posiert. Neben ihr so eine Art Accessoire-Boyfriend, der kaum der Rede wert zu sein scheint. Und um sie herum Paparazzi, aber auch Passanten, die diese Szene selbst, die Karl Lagerfeld fotografiert, wiederum fotografieren. Als Allegorie für die strukturelle Annäherung der Kunstwelt an die Verfasstheit der Modewelt hat mich dieses Bild interessiert. Und weil eben auch sehr schön die Vorarbeit thematisch gemacht wird, die die Kunstwelt für die Modewelt leistet. Es ist ja sehr oft so, dass Viertel, die erst Künstlerviertel sind, sich dann als zu Mode und Ausgehmeilen entwickeln.
Und Ihre These ist ja auch, dass die wahre Kunst und die Luxusware an und für sich in diesem ganzen System dann sehr nahe annähern.
Genau, wobei mich...
Wie unterscheiden Sie sich aber trotzdem noch oder tun Sie das?
Ja, das ist auch sehr kompliziert. Das war wirklich mit die kniffligste Frage. Also ich habe mich darum bemüht, herauszuarbeiten, was eigentlich die Besonderheit der wahren Kunst ausmacht, worin genau ihre Nähe zum Luxusgut besteht und worin aber auch die Differenz. Und die Differenz, um es jetzt sozusagen in a nutshell zu sagen, weil das ist schon sehr kompliziert und ich möchte jetzt nicht hier mit lauter Marx-Zitaten um mich schmeißen. Die entscheidende Differenz, denke ich, ist die, und die liegt eigentlich auch auf der Hand, dass künstlerische Arbeiten spätestens seit der Erfindung des Begriffs Kunst im 18. Jahrhundert, das ist ja auch ein Begriff, der noch gar nicht so alt ist, mit einem Wahrheitsanspruch, mit ideellen Werten, mit so etwas wie mit einer über sie hinausgehenden Bedeutung assoziiert wurden, da können Luxusgüter einfach nicht mithalten. Keine It-Bag von Louis Vuitton wird jemals so viel ideellen Wert abwerfen wie ein Bild von Martin Kippenberger. Und aus diesem Grund wird auch der Sammler von Gegenwartskunst auf ein ganz anderes soziales Prestige hoffen können, als es der Schmucksammler jemals könnte.
Die Celebrity-Kultur bezieht sich ja nun nicht nur auf die wahre Kunst als eine Art von Luxusware, sondern auch auf die Künstlerbilder oder Künstlerinnenbilder selber. Also dass die Künstler und Künstlerinnen eigentlich selber mehr repräsentieren oder für ihre Kunst dastehen, mehr als ihre eigenen Werke und so zu Stars werden.
Ja, diese Entwicklung hat, glaube ich, auch in den 90er Jahren eingesetzt, in den späten 90er Jahren. Das einfach zu beobachten war, dass Kunstwerke, zumal in Pressetexten, verstärkt so diskutiert werden, als handele es sich um Personen. Beispiel, man findet in Pressetexten oft so Formulierungen wie dieses Kunstwerk behandelt dieses und jene Thema, deckt diese und jene Wirklichkeit auf. Und das sind ja Handlungen, die man normalerweise nur einem Subjekt zuschreiben würde. Also einerseits eine verstärkte Subjektivierung und Personalisierung von Kunstwerken, die aber einherging mit der Notwendigkeit für bildende Künstlerinnen, sich wie ein Objekt zu inszenieren, also immer objekthafter zu werden. Und ich meine, das ist eine Entwicklung, die hat Marx schon beobachtet im Kapitalismus. Diese Verdinglichung der Künstler wird natürlich jetzt ganz unterschiedlich, wie soll ich sagen, behandelt. Es gibt Künstler, die ich als Celebrity Artists bezeichnen würde, die nichts dagegen haben und eher darauf abzielen, in einer bestimmten Sphäre der Mode- und Lifestyle-Zeitschriften immer wieder vorzukommen.
Machen Sie mal ein Beispiel.
Rachel Feinstein wäre ein Beispiel, Sam Taylor Wood wäre ein anderes Beispiel. Oftmals Frauen, aber es gibt auch Männer. Julian Schnabel ist natürlich ein klassisches Beispiel für Deutschland. Immendorf und die Bunte, eine Art jahrelange Freundschaft. Und es ist aber immer noch so gewesen, jedenfalls bis vor 15 Jahren würde ich sagen, dass diese Bereitschaft mit der Lifestyle- und Celebrity-Kultur zu kooperieren unter Kunstinsidern eher belächelt wurde. Das änderte sich aber in den letzten Jahren und vor allem dann im Zuge der, ich nenne es Vanity-Ferisierung der Kunstwelt, wo plötzlich niemand mehr etwas dagegen hatte, beziehungsweise alle unglaublich bereitwillig sich einfanden, wenn ein Celebrity-Organ zum Fototermin aufrief. Interessant ist ja nun, seit der Krise hat das Interesse der Medien für das Prinzip Gegenwartskunst erheblich nachgelassen. Also ich glaube, der letzte Artikel, den ich gelesen habe über Gegenwartskunst, war ein Bericht in der Bunten oder Gala, ich weiß es nicht mehr, über die Miami Art Fair und seitdem nichts.
Wir stecken jetzt mitten in der Krise. Die Preise auf den Auktionsmärkten sind zusammengebrochen. Die Verkäufe an den Kunstmessen, eben an der Art Miami, Basel, Ende letzten Jahres waren, glaube ich, verheerend schlecht im Vergleich zu den Vorjahren. Was passiert jetzt mit dieser Krise? Verändert sich da wieder dieses ganze Kunstsystem, dieser ganze Kunstbetrieb? Ist die Dominanz des Marktes jetzt vorbei?
Nein, das glaube ich nicht. Erstmal denke ich, wäre es ganz falsch jetzt. Ich glaube, es wäre naiv und falsch, jetzt zu glauben, dass wir es mit einer Art Marktbereinigung zu tun haben, wo sich jetzt die Spreu vom Weizen trennt und die Preise endlich wieder angemessener sind und gut und schlecht klarer voneinander unterschieden werden und der Spuk endlich aufhört und der Zirkus vorbeigeht und es jetzt endlich wieder um die Kunst geht.
Also das ist aber genau das, was man gehört hat in der letzten Zeit von Seiten der Kunsthändler.
Das ist der Tenor, den man überall von Sotheby's bis zur Taz hört man das. Endlich geht es wieder um die Kunst. Wir sind froh, dass der Trubel vorbei ist. Also was diese Rhetorik im Grunde genommen nur reproduziert, ist die Vorstellung, Kunst und Markt wären zwei Dinge, die im Grunde genommen nichts miteinander zu tun haben und tunlichst auseinanderzuhalten sind. Auf die Krise übertragen heißt das, natürlich wird es immer noch darum gehen, Kunst zu verkaufen, also zumal den Marktakteuren. Die Autorität des Preises jedoch, die Autorität des Marktwertes, die ist radikal in Frage gestellt, weil alle spüren im Moment, und das gilt für die Kunst, aber auch für die Luxusgüter, dass diese Preise zu hoch sind, dass das der Sache nicht angemessen ist und außerdem hat sowieso jeder eine Art von verinnerlichtem Gefühl, er dürfe ohnehin kein Geld ausgeben, selbst wenn er oder sie welches hat. Und das ist für niemanden gut. Die Krise ist insofern eher ein Desaster, als der Boom den Vorteil hatte, dass auch wenn viel Quatsch gehypt wurde, um es mal salopp zu sagen, es immer noch viele gute Künstlerinnen und Künstler und Kritiker gab, für die ein paar Brocken abfielen, die letztlich von diesem Boom profitiert haben und von seinen Segeln mitgetragen wurden. Das ist jetzt vorbei. Die VIP-Celebrity-Welt, die sich zwischen Jeff Koons und Gagosian und Pinot ansiedelt, die wird jetzt nicht etwa verschwinden, sondern sich verstärkt abschotten und ihre Rituale auch weiter aufführen. Also es heißt jetzt nicht, der Umschlag der Kunstwelt in eine nach den Regeln der Celebrity-Kultur funktionierende Industrie, dass das jetzt vorbei wäre. Im Gegenteil.
Auf der anderen Seite hat man ja gesagt, zum Beispiel in den 90er Jahren, als die letzte große Krise war des Kunstmarktes und der internationalen Märkte, dass die Kunst eigentlich davon profitiert hat, dass die ganze Entwicklung sehr viel langsamer wurde, dass kein Geld für die Kunst da war, indem sich die Kunst wieder auf Inhalte irgendwie konzentrieren konnte, dass die Kunst sehr viel politischer, sehr viel inhaltlicher wurde. Und Sie sind ja nicht nur Buchautorin, sondern auch Mitgründerin und Herausgeberin von Texte zur Kunst. Also eines könnte man vielleicht sagen, auch dieser vielleicht schon fast Krisenprodukte der 90er Jahre aus einer Kunstzeitschrift, die sich natürlich sehr betont auch der Theorie zugewandt hat und wirklich so die hintergründige Reflexion über Kunst eigentlich wieder sehr populär auch machen konnte. Was denken Sie, wird eine ähnliche Entwicklung dieses Mal auch wieder einsetzen oder sind wir da jetzt einfach in der Situation eben des großen Katzenjammers und des Wegbrechens so von Existenzbasis halt für ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die nicht im obersten Segment mitspielen?
Der Unterschied zu der Rezession 1990, 1991 und Texte zur Kunst ist in der Tat 1990 gegründet worden und somit ein Kind der Rezession, wenn man so will. Der Unterschied besteht aber darin, dass es damals erstens noch Bereiche gab, die von der Krise ausgenommen waren, wie zum Beispiel öffentliche Institutionen. Außerdem war die ganze Situation damals noch nicht so global wie jetzt. Also es gibt ja im Moment auch kein Land, in das man, auf das man noch hoffen könnte, weil sozusagen alle betroffen sind. Aber was sicherlich richtig ist, ist, dass die Kunstkritik sich auch dieses Mal wieder als Krisengewinnerin herausstellen könnte. Und ich sage das auch ganz eigennützig, weil Kunstkritik ja eine ganz maßgebliche oder zentrale Instanz ist von Bedeutungsproduktion einerseits, Kriterienbildung. Und das ist natürlich jetzt wieder gefragt. Und ich selber habe jetzt auch schon festgestellt, ich werde also verstärkt wieder angerufen. Man will reden, Marktakteure haben mehr Zeit, denken nach, gehen in sich und finden natürlich so ein Organ wie Texte zur Kunst, sich nicht so blind dem Markterfolg hingegeben hat. Das finden die natürlich jetzt irgendwie gut. Dennoch muss ich sagen, ich bin sehr viel beunruhigter, als ich es zu Beginn der 90er Jahre war, weil ich eben selber als ja auch Marktakteurin durchaus abhängig bin davon, dass Geld ausgegeben wird für Anzeigen zum Beispiel oder für Künstlereditionen. Das ist ja das, womit sich Texte zur Kunst finanziert. Und da habe ich im Moment sehr, sehr starke Schwierigkeiten, dieses Projekt auf Dauer sicherzustellen, da die Bereitschaft, Geld für Anzeigen auszugeben, gen Null tendiert und ob die Bereitschaft, Geld für Editionen weiterhin auszugeben, immer noch besteht, kann ich nur hoffen.
Kunst hat ja in den letzten Jahren des Marktes eben bei einer breiten Bevölkerungsschicht eigentlich auch eine große Rolle gespielt, gerade eben als Marktphänomen, als Celebrity-Phänomen. Glauben Sie, dass die Krise hier auch wieder einen Weg öffnet für eine neue Rolle der Kunst in der Gesellschaft? Also, dass man wirklich die Kunst irgendwie wieder mehr befragen wird, vielleicht, um es ein bisschen pathetisch zu sagen, zu den großen Problemen und Themen dieser Welt?
Also, ich könnte mir zugespitzt formuliert eher vorstellen, dass bildende Kunst wieder zu dem Status zurückfindet, den sie nach meiner Erinnerung früher, zum Beispiel in den 70er Jahren hatte, wo das eher als Hobby galt oder als unangenehm elitäre Veranstaltung, mit der man nichts zu tun haben wollte.
Das war Isabel Graf im Gespräch mit Gabriela Christen über Kunst im Zeitalter der Krise. Die Publikation, die Anlass zu diesem Treffen war, heißt Der große Preis, Kunst zwischen Markt- und Celebrity-Kultur und ist bei Dumont erschienen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.